Hallo und herzlich willkommen beim Podcast durch den Tontechnik-Dschungel. Mein Name ist Emma JN, ich bin Musikerin und Gründerin der Facebook-Tontechnik-Gruppe Emma JN Technik. In diesem Podcast führe ich dich durch Fragen, Mythen und Panikattacken rund um das Thema, wie produziere und vertreibe ich radiotaugliche Musik von zu Hause aus. Bevor es losgeht, falls du deine Musik selbst produzieren möchtest und nicht weißt, wo du ansetzen sollst, habe ich was für dich. Die erste Hürde ist oftmals das Equipment bzw. Fragen wie, was brauche ich überhaupt und wie teuer ist das Ganze? Aber keine Sorge, genau da will ich weiterhelfen. Lass uns gemeinsam die erste Hürde nehmen und für Klarheit im Tontechnik-Dschungel sorgen. Lad dir gerne meine Equipment-Empfehlung kostenlos herunter unter mjn-music.com/equipment. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib mir gerne eine E-Mail an mariana@mjn-music.com. Aber jetzt geht es weiter mit der heutigen Folge. Jutz und ich sprechen in der heutigen Folge über das Thema Zielsetzung. Wieso fällt es uns einfacher, Ziele zu verfolgen und den Fokus beizubehalten, wenn wir wissen, wo wir eigentlich musikalisch hin wollen? Das ist das heutige Thema. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Jutz. Es macht mir heute eine riesige Freude. Du bist mein erster Gast tatsächlich oder meine erste Gästin in meinem neuen Podcast und freue mich sehr darüber, dass du das bist.
Ah ja, da freue ich mich auch. Schön.
Also, liebe Jutz, du machst selber Musik, du produzierst dich und du bist auch als Webdesignerin unterwegs. Wie kann man sich diese Kombination ganz gut in deinem Alltag vorstellen? Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also rein beruflich war das Webdesign da, bevor es die Musik gab. Aber die Musik ist schon in meinem Leben, seit ich 4 bin. Also mit 4 war ich das erste Mal im Studio und habe den Background-Gesang für einen Schlagerstar gemacht. Ja.
Darfst du verraten, bei wem?
Das war, oh Gott, Harry Weinfurt war das. Der hat damals dieses The Price is Right, glaube ich, moderiert oder so.
Ja,
genau, der hat ein Stück geschrieben, Kinderaugen, und da bin ich im Background, bin ich der Background-Chor, genau.
Wie kam es denn bitte dazu?
Mein Papa ist Produzent, also das, genau. Und der hat eben dann einfach seine eigenen Kinder halt ein bisschen benutzt für solche Geschichten. Genau. Ich habe auch tatsächlich eine gloriose Vergangenheit als Disney's Happy Kids mit meinen Schwestern zusammen.
Haben
wir ein paar so Alben gemacht. Ja, ja. Also ich bin im Studio aufgewachsen. Also das ist tatsächlich...
Oh, wie schön, das wusste ich gar nicht. Die dunkle Vergangenheit der Jutz.
Ja, ja. Ach ja, so dunkel ist die gar nicht. Ich habe das immer gerne gemacht. Ja, genau. Also ja, also die Musik gibt es schon ganz lange und ich spiele auch, seit ich Kind bin, Klavier, bla bla. Ich habe auch immer wieder zwischendurch mal auch tatsächlich also mit elektronischer Musik was gemacht. Also auch in der Grundschule schon hat mein Dad mir Synthes zur Verfügung gestellt, mit denen ich dann meine ersten Techno-Tracks komponiert habe. Das alles noch ganz analog, also ohne Computer. Also ich bin sehr, sehr früh an das Thema rangeführt worden, was halt super cool ist. Ja. Dementsprechend habe ich also generell, mein Elternhaus ist, wenn es um Technik geht, sehr, sehr progressiv. Vor allem für diese Generation und hat, also wir sind 3 Töchter und es wurde uns nie gesagt, das könnt ihr nicht machen, weil ihr Mädchen seid, sondern das wurde, also egal was wir angefasst haben, es wurde bestärkt, dass wir das tun. Und bei mir war es halt irgendwie sehr schnell eben Computer und Technik, was mich über die Maßen fasziniert hat. Und ich habe auch mit 14 meine erste Webseite programmiert. Also das hat alles irgendwie früh angefangen. Und weil ich einfach dieser Faszination nachgegangen bin und ich erst so mit 15, 16 gemerkt habe, dass das eigentlich, dass Mädchen sowas eigentlich nicht machen. Genau. Und dann habe ich Eventmanagement studiert. Und dann habe ich mich da in der Eventagentur gleich mal ein bisschen ausbeuten lassen, habe dann beschlossen, das ist es vielleicht doch nicht. Und habe dann durch Zufall bin ich dann bei einem Freelancer als seine erste Angestellte im Online-Marketing eingestiegen. Und mit dem habe ich dann zusammen seine Agentur aufgebaut, die es bis heute gibt und die inzwischen viele Mitarbeiter hat. Und das macht mich total happy, dass der irgendwie so ein cooles Unternehmen hat, so, weil ich von dem wirklich sehr, sehr viel gelernt habe und unter anderem eben Webdesign, Texten, Online-Werbung. Also ich habe da im Prinzip alles gemacht für unsere Kunden. Und basierend darauf habe ich mich dann eben ein paar Jahre später dann selbstständig gemacht und hatte eigentlich vor, mich als Texterin selbstständig zu machen, aber das mit den Webseiten ist irgendwie ist mir einfach, ist dann einfach auch bei mir gelandet und ich konnte es halt, dann habe ich mir gedacht, gut, alles klar. Und genau, und deswegen mache ich seitdem also auch sehr, sehr viel Webdesign und eben Texte.
Und man merkt auch, dass du bist auch richtig, man sieht es natürlich nicht, wenn man jetzt den Podcast hört, aber die Jutz lächelt gerade, während sie das erzählt. Das ist eigentlich echt schön zu sehen, ne? Dass es dir auch Spaß macht tatsächlich, dein Job, gell?
Ja, also schon. Er macht mir eigentlich Spaß, aber ich mache ihn inzwischen einfach sehr lange. Und irgendwann, also ich habe, also eigentlich war mein Plan, quasi ein bisschen einen Karrierewechsel auch zu machen. Und zwar eben in dieser ganzen Online-Marketing-Geschichte habe ich einfach irgendwann gemerkt, dass, also das ist zwar ganz nett, aber es ist nicht das, was mich wirklich ausfüllt oder erfüllt. Also es ist für mich nicht sinnstiftend, für Unternehmen Webseiten zu bauen, sondern genau. Und ich habe eigentlich auch unter anderem deswegen Ende 2019 meine erste EP rausgebracht, also mit der elektronischen Musik. Das hatte ich dann eben im Jahr davor wieder aufgegriffen, habe mir gedacht, komm, das probierst du jetzt mal irgendwie und nimmst es mal ein bisschen ernster und schaust mal, wie weit du kommst. Und habe dann genau, also relativ genau vor 2 Jahren eine erste EP rausgebracht, in der Hoffnung 2020 dann irgendwie erste Konzerte zu spielen. Da bin ich dann auch in die Raketerei eingetreten, also in dieses Business Mentoring Netzwerk für Musikerinnen. Und habe gesagt, okay, ich nehme das jetzt ernst und gründe quasi. Und dann kam halt Covid. Und seitdem, genau, bin ich quasi am, also in dem Gründungsprozess mit der Musik und release Sachen und organisiere Sachen und arbeite an meiner Corporate Identity, also mache ganz viel Marketingzeug, in sehnlichster Erwartung, dass ich damit dann tatsächlich auch mal ein bisschen einfach rausgehen kann an die Öffentlichkeit, weil ich große Lust hätte, das Online-Marketing nicht mehr ganz so zu priorisieren, sondern eigentlich eben mehr in Richtung Musik zu gehen. Also das ist eigentlich das, weil, also ich mache das mit dem Webdesign jetzt seit fast 10 Jahren. Und irgendwie, also man entwickelt sich natürlich irgendwann auch weiter von der operativen Ebene auf die strategische, und auch das habe ich gemacht. Also ich habe die letzten 1,5 Jahre sehr, sehr viel strategisch auch, also Kommunikationskonzepte und die Umsetzung dann quasi an jemand anderen abgegeben. Aber genau, also es macht mir Spaß, aber ich merke, es ist irgendwie, es macht dem Präsens Spaß, aber ich habe irgendwie nicht so, ich will nicht irgendwann eine Agentur besitzen mit 20 Mitarbeitern. Ja, das ist überhaupt nicht mein Ziel so. Und wenn ich über die Musik nachdenke und über das, was ich da alles mache, ist das Ziel vollkommen klar. Da denke ich mir, genau, Workshops geben. Genau, okay, das Marketing mit der Musik vereinen, indem ich Homepage-Workshops für Musikerinnen anbiete. So. Also, aber alles ganz klar, okay, also mein Marketing in der Musik integrieren und währenddessen aber als Künstlerin, als Komponistin, als Produzentin arbeiten, wieder ein bisschen mehr ins Eventmanagement. Ich plane gerade ein Showcase-Event für München, über das kann ich gerne nachher auch noch ein bisschen was erzählen, falls das interessant ist. Also, gerne, klar. Aber alles unter dem Dach der Musik, weil das im Prinzip wirklich viel mehr meine Essenz ist als, als Kreativbranche im designerischen Sinn. Ja.
Darf ich fragen, du hast, ich glaube, das, also ich erkenne mich ja in deinen Worten auch, ne, dass, dass man gerne oft alles selber gerne macht. Ist es für dich eine logische Schlussfolgerung gewesen, die zum Beispiel jetzt auch mit dem Produzieren anfing, dass du gesagt hast, hey, wenn ich meine Musik selber produziere, ich kenne mich mit Computern aus, ich kenne mich mit IT-Landschaften aus und so weiter, dass du sagst, das ist eigentlich so der Weg, den habe ich mir auch so vorgeebnet, ohne das vielleicht auch zu wissen, also nicht aktiv zu wissen, aber es macht gerade Sinn, wie ich mein Leben plane und wo ich hin möchte?
Ja, es ist wahrscheinlich schon. Also ich stelle fest, also ich bin ganz gut im Delegieren inzwischen. Das merke ich eben bei der Marketinggeschichte. Also da arbeite ich auch schon seit längerem mit einem Team an Leuten. Also ich mache da nicht mehr alles selbst. Und bei der Musik, also erstens habe ich einfach Spaß daran, elektronische Musik zu produzieren. Also das möchte ich überhaupt nicht abgeben. Und zweitens, ich habe einfach sehr, sehr fixe Vorstellungen davon, wie etwas klingen muss. Und genau, aber ich bin auch da durchaus in der Lage abzugeben. Also Mixing und Mastering mache ich nicht selber. Also ich mache einen Premix, aber dann gebe ich das ab, weil meine Ohren hören das ja auch irgendwann einfach nicht mehr. Und immer wenn ich es an, also ich habe 1,5 Leute, an die ich das eben sehr gerne abgebe und denen vertraue ich auch, dass sie das rausholen, was ich, was da noch drin schlummert, was ich einfach nicht mehr in der Lage war, auch einfach zu hören oder wo mir teilweise auch die Skills fehlen zum Beispiel. Also ich bin kein Mixing-Engineer, das habe ich nie gelernt und ich glaube auch nicht, dass ich das muss, weil dafür gibt es eben andere Leute. Mhm. Aber genau, also das ist ein Solo-Projekt, das ist gar nicht wirklich ein Zufall eigentlich, sondern tatsächlich, also ich habe viel in Bands gespielt, und mit der Klassik auch in Ensembles und so, aber und habe da immer umgesetzt, was andere Leute für eine Vision haben.
Ah, okay.
Und wenn ich meine eigenen Sachen mit reingebracht habe, bin ich über kurz oder lang immer mit den Komponisten aneinander geraten, weil ich teilweise einfach eine ganz andere Idee hatte, wie ein Song zu klingen hat. Also nicht nur auf mein Instrument bezogen, also auf meine Stimme, also als Sängerin war ich da meistens dabei, sondern eben auch auf andere Sachen. Und das hat mir einfach irgendwann gezeigt, so wenn ich mir den kreativen Schuh, das war auch eine Frage des Überwindens und des Trauens einfach, ja. Also wenn ich die kreative Hoheit nicht vollumfänglich übernehme, indem ich das Zeug schreibe,
ja,
werde ich wahrscheinlich nie wirklich zufrieden sein. Außer wenn ich halt mit jemandem zusammen in der Band bin, wo das Songwriting dermaßen überragend ist für meine Verständnisse, für mein Verständnis, dass ich da nichts dazu sagen muss quasi, ja, aber das ist eigentlich nie passiert. Also selbst mit Leuten, bei denen ich die Songs absolut grandios fand, wollte ich dann trotzdem einfach mehr mitgestalten, als es dem Komponisten, und das waren immer Männer, einfach recht war, was ich total nachvollziehen kann, weil das ist sowas Privates und sowas Intimes.
Ja, voll.
Und sich damit halt auch vor die eigene Band hinzustellen und dann eben auch mit Feedback umgehen zu können, das muss man halt auch können, ja. Also das erfordert auch Größe.
Ja, vor allen Dingen merke ich ja auch, Feedback wirst du immer kriegen. Gewollt, ungefragt, es ist egal, ne? Feedback kriegst du immer und das ist ja auch gut. Wenn es auch konstruktiv ist, begrüße ich das auch. Aber ich glaube, die Kunst da ist auch, den Spagat hinzukriegen, zu sagen, ich verstehe, was ihr meint, aber ich finde trotzdem, was ich mache, besser, ne? Oder wie ich es geschrieben habe oder ausgedrückt.
Ja.
Und ich glaube, dass das bei mir in meiner Vergangenheit ganz oft der Fall war, dass Leute mir gesagt haben, nee, so kannst du das nicht sagen oder ich glaube ganz oft, weil ich auch mich im Hip-Hop-Bereich viel bewegt habe, ja, das Reim, du könntest daraus voll den guten Doppelreim machen. Ich so, ja, könnte ich, aber irgendwie fühle ich das halt nicht, ne? Mir ist es halt klar. Und ich musste ja ganz lange Zeit entkoppeln zwischen, weil ich habe ja jahrelang auch Hip-Hop produziert, entkoppeln, okay, was geht drüber, das Gefühl oder der Reim? Und ich habe manchmal, ne, habe ich irgendwie in meinem Kopf immer gedacht, dass ich schreibe, wie ein Rapper schreiben würde, aber das ja eigentlich gar nicht machen muss oder das gar nicht mein Anspruch an mich selber ist. Ne? Und ich glaube, das hat sich bei mir zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark geändert, meinen Kopf da rauszukriegen und einfach zu sagen, wenn das Gefühl stimmt und wenn das ist, was du fühlst, dann lass das einfach zu.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, und man hat natürlich in so einem Bandkontext auch immer das Gefühl, dass man es halt auch allen recht machen muss.
Ja.
Also, beziehungsweise, ja, nee, das ist vielleicht übertrieben. Also zumindest für mich, ich bin noch nie eine Person gewesen, die es irgendwie im Recht machen will. Aber, sondern dass man Kompromisse finden muss.
Ja.
Und das ist ja auch nicht falsch und das ist ja auch was zutiefst Menschliches und eine sehr ehrenvolle Motivation. Und gerade wenn man eben gerade wenn man im Hobbybereich Musik macht, dann ist das auch absolut alternativlos, dass man Kompromisse eingeht, weil alle buttern ihre Freizeit da rein. Und deswegen müssen Kompromisse in Ordnung sein. Und das ist dann etwas, was ich irgendwann gecheckt habe, dass ich was ganz anderes will als diese Hobbymusiker. Ich will was ganz anderes. Ich will mehr. Ich will mindestens Semi-Profi, wenn nicht mehr. Und da ist es dann aber eben keine Frage der Diskussion mehr, ob ein Stück gut ist oder nicht, sondern dann ist es einfach eine Frage, wir reden hier über ein Produkt und dieses Produkt muss verkaufen. Und deswegen, und ich habe eine Vision von diesem Produkt und diese Vision muss umgesetzt werden, wenn ich das danach verkaufen will.
Ja.
So. Und ich bin fast immer an Leute, also mit Leuten in Bands gewesen, die einen völlig anderen Anspruch an Musik hatten, die einfach gesagt haben, ich mache das in der Freizeit oder ja, ein bisschen Gagen sind cool und ein bisschen nebenzu ist in Ordnung und so. Und ich habe auch jahrelang von mir selbst gedacht, dass mir das reicht.
Ja, kenne ich. Mhm.
Und deswegen, also gerade auch deswegen, weil ich mit der Marketinggeschichte ja. so, also doch recht erfolgreich bin, war definitiv Corona, war, habe ich immer gedacht, das reicht mir, wenn ich nebenzu ein bisschen Musik mache und ein bisschen verdiene und so weiter, vielleicht ein paar Gagen oder nicht. Und inzwischen weiß ich einfach, das ist einfach nicht wahr. Ja. Sondern ich bin ein Fisch im Wasser, wenn ich auf Konferenzen wie im Reeperbahn-Festival rumspringe und mich mit Leuten zu Tode ja. mörde über irgendwelches Zeug. Und wenn ich hier den ganzen Tag im Studio sitze und hier irgendwelche Kommunikationsstrategien plane für meine eigene Identität. Also ich bin mein eigenes Projekt behandle ich wie ein Unternehmen, weil das eins ist. Mm. Und das fühlt sich richtig an.
Mm. Ja, ich glaube, der Zwiespalt, den KünstlerInnen oft haben, ist ja dieses Unternehmertum da nicht reinzukriegen, ne, in die Köpfe. Mhm. Und ich glaube, dass das bei mir auch ewig gedauert hat. Ich hatte ja auch einen Brotjob jahrelang, ich glaube 17 Jahre, mhm. und habe Musik halt immer nebenbei gemacht. Und diese beiden Welten mal zu verbinden und zu verstehen, dass das auch, wie du sagst, ein Unternehmen ist und dass man Ziele hat. Und ich glaube, dagegen überhaupt auch anzukämpfen, innerlich, ne, diesen innerlichen Konflikt zu haben. Das war, glaube ich, so the battle of my life. Erinnerst du dich bei dir, wann das der Fall bei dir war, wo du gemerkt hast, ich will mehr? Gab es da irgendein ja. einschneidendes Erlebnis?
Ja, ganz einschneidend sogar. Ich würde ganz gerne kurz, aber bevor ich die Frage beantworte, noch kurz was dazu tun. Und zwar, ganz lustig, also mein Vater eben auch Komponist, Produzent, ja. Hat aber das unglaubliche Glück, dass er mit seinem Geschäftspartner und meiner Mutter zwei Menschen in seinem Leben hat, die sehr, sehr gut im Organisieren und in dieser Business-Seite sind. Ja. Und er musste sich dementsprechend Zeit seines Lebens nie wirklich darum kümmern, ab einem gewissen Zeitpunkt her nicht mehr. Also neben der ganzen kreativen Geschichte auch noch um die Vermarktung dieses kreativen Outputs kümmern. Und da hatte ich mit ihm ein Gespräch, weil er hat meinte, wir halt einfach so von wegen, ja, ist das jetzt überhaupt noch mit Ü30 als Frau alleine dann noch durchstarten und wie schwierig das ist, in die Branche reinzukommen, bla bla bla. Und dann hatte irgendein Beispiel genannt von wegen, weißt du, hier der XY, der hat es auch probiert und hat es nicht hingekriegt. Und dann habe ich nur gemeint, naja, dann hat vielleicht das Geschäftsmodell nicht gepasst. Und du hast richtig gemerkt, wie bei ihm da ein zentnerschwerer Groschen gefallen ist. Also, ja klar, du brauchst natürlich ein Geschäftskonzept, natürlich. Ja. Du brauchst ja irgendwie ein Unternehmen und also man muss das auch ein bisschen businessmäßig betrachten. Und das war für ihn, glaube ich, in dem Moment das erste Mal, dass er über Musik nicht nur aus seiner komfortablen Situation nachgedacht hat, die er selber gar nicht bemerkt, wie komfortabel, also bemerkt er schon, aber also wie gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung, was halt zu einer erfolgreichen Gründung mit dazugehört. Und viele MusikerInnen haben das, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig auf dem Schirm, weil es an den Hochschulen auch nicht so beigebracht wird.
Ja.
Sondern die Leute studieren ihre Instrumente und gehen dann raus und wissen nicht wirklich, wie sie es machen sollen. Und das ist eigentlich total fahrlässig von den Hochschulen, meiner Meinung nach. Also, dass da einfach, also die Leute werden für einen freien Beruf ausgebildet und bekommen aber quasi die ganze Unternehmensseite nicht ansatzweise beigebracht.
Ja, voll. Und ich glaube, ich habe das vorher immer, also mein Leben lang, würde ich sogar sagen, immer als sehr schade empfunden, eben diesen Musiker oder dieses Musikerleben nicht geführt zu haben. Aber jetzt, wo ich gerade stehe, bin ich echt dankbar, dass viele Dinge von Abläufen über Organisation, dass viele Dinge mir überhaupt nicht schwerfallen, weil ich die schon mein Leben lang kenne. Ja. Und immer organisieren musste, für anderen planen musste, Strategien, tralala, ne? Und das sind alles Dinge, die zu meinem Alltag gehört haben, wo andere Leute sich schwer tun, weil sie es natürlich nicht kennen. Wie umgekehrt natürlich Sachen, die vielleicht Musiker in ihrem Blut drin haben, für mich dann immer so sind, oh, da muss ich mich aber zu zwängen und tralala, ne? Ich glaube, auch da merke ich auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Ne? Es gibt halt nicht diese richtige Entscheidung in deinem Leben und auch kein, es ist irgendwann mal zu spät, das anzufangen, sondern einfach, was ist wirklich mein Ziel und was empfinde ich persönlich als Erfolg? Ja. Ne, wenn ich happy bin mit, ich spiele, keine Ahnung, 12 Gigs im Jahr und mir reicht das, wenn Hut rumgeht, ist alles cool. Also wenn das dein Ziel ist und dann ist alles super. Aber ich glaube, wenn du halt mehr willst, musst du halt auch ein bisschen anders damit umgehen, weil gerade in heutiger Zeit, wo es auf YouTube, auf jeglichen Social-Media-Kanälen unfassbar geniale KünstlerInnen gibt, die schon mit, keine Ahnung, 9 unfassbare Stimmen haben oder so. Mhm. Woher soll man dich denn finden? Woher soll man denn wissen, dass du existierst? Und ich finde dafür, und das habe ich meinen Klientinnen tatsächlich die Woche auch gesagt, ich finde es so schade, wenn man Produkte einfach in den Markt wirft und man dann enttäuscht ist, weil die Resonanz nicht so cool ist. Aber woher sollen denn die Leute wissen, dass du etwas auf den Markt bringst?
Ne? Und ja, das ist halt das System, in dem wir leben. Also ohne Werbung geht's nicht. Ja? Also der Markt regelt mitnichten von selber, sondern man muss auf sich aufmerksam machen. Und das musst du wissen. Und deswegen bin ich eben für mein Studium auch wahnsinnig dankbar, weil es halt einfach BWL, also ich habe faktisch BWL studiert. Ja? Also nicht nur faktisch, sondern ganz konkret.
Ja, ich auch. Mhm.
Genau, und das hat mir einfach, das hat mir einfach dieses Business-Unternehmer-Mindset schon auch mitgegeben und meine Marketing-Erfahrung, die rettet mir momentan wirklich den Allerwertesten. Mhm. weil ich halt gewisse Prozesse muss ich durchlaufen. Ich denke, aber es sind andere als bei anderen Leuten, weil ich eben aus der Marketing-Ecke komme ursprünglich.
Mhm. Aber zurück zu meiner Frage.
Ah ja, richtig.
Dein einschneidendes Erlebnis. Du hast gesagt, es gab tatsächlich eins, wo du gemerkt hast, ab jetzt, ich möchte mehr und wenn ich mehr möchte, muss ich strategischer anfangen zu denken oder zu handeln in meiner Musikwelt.
War eher ein persönliches einschneidendes Erlebnis. Ich war in einer Beziehung, in einer sehr langen eheähnlichen, die dann Ende 2018 zu Ende ging. Und im Prozess dieser Trennung bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und habe tatsächlich, meine Persönlichkeit oder mein Leben hat sich in Salzsäure aufgelöst.
Wow.
Und mein Job war es dann einfach, halt ein neues zusammenzubasteln. Und in diesem tiefen, also in dem folgenden Jahr vor allem, habe ich die EP geschrieben. Aber es war vor allem eben die Zeit, bevor ich das angefangen habe, dass ich da einfach lag und mich gefragt habe, so, was denn jetzt so, was nun? Mhm. Und sich da mein inneres Kind tatsächlich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hey, wie wär's, wenn du es nochmal mit dem Komponieren probierst? So? weil ich davor wirklich jahrelang nicht geschrieben habe, weil ich eine Schreibblockade hatte, eine ganz massive. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht jetzt versuche, an diesem wirklich definierenden Moment in meinem Leben, dann versuche ich es eventuell nie wieder. Mhm. Und das werde ich bereuen. Mhm. Und dann habe ich mir eine Cubase-Lizenz gekauft und habe mich auf meinen Hintern gesetzt und habe einfach gesagt, okay, du machst jetzt erstmal eine Coverversion von irgendwas. Du erstmal ganz, ganz easy. Und dann ist dabei Eating Hooks rausgekommen, was auf meiner ersten EP eben schön auch ist. Und auf einmal irgendwie, also als hätte ich so einen Pfropfen gezogen. Also innerhalb von 5 Monaten hatte ich diese EP geschrieben und ich habe mir gedacht, so, oh, das ist ja krass. genau, und so kam das wieder in mein Leben zurück tatsächlich. Also, und währenddessen hatte ich bereits die strategische Denke. Einfach weil ich da bereits seit Jahren selbstständig war und einfach alles, was ich anfasse, so gefühlt, wenn es um solche kreativen Sachen geht, also es läuft bei mir immer im Hintergrund mit so, wie kann ich das zu Geld machen, so, also jetzt ganz, ganz blöd gesagt einfach. Mm. Und und als ich eben diese EP da hatte und einfach festgestellt habe, das macht mir viel Spaß und ich kriege vor allem sehr, sehr gute, also Resonanz auf die Musik, also kam die EP raus und dann war seit ein paar Monaten eben schon in diesem Raketerei-Netzwerk und dann kam der Aufruf für eine Masterclass, also dass man eben so ein Jahr intensiv quasi an seiner Künstleridentität arbeitet, zusammen mit der Initiatorin von der Raketerei. Mhm. Und als ich das gelesen habe, das war eine Sekundenentscheidung, dass ich gesagt habe, das will ich machen und da habe ich mich sofort gemeldet und und dann ging das ja relativ zeitgleich mit der Pandemie los.
Ja.
Und und seitdem ist der Business-Modus an. Aber krass. Es ist nicht so, dass ich irgendwie jahrelang damit verbracht hätte, so im eigenen stillen Kämmerlein vor mich hin zu produzieren, bevor ich mich dann mal gefragt habe, warum das eigentlich keiner hört, sondern durch die Banderfahrung, die ich davor hatte und eben auch dadurch, dass ich natürlich mit einem Produzenten im Haus groß geworden bin, hatte ich immer Kontakte in die Musikbranche, also vom also oder von dem, wie es da halt abläuft und
Ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, es gibt so, für mich war es auch eine ähnliche Geschichte. Also ich glaube, wir haben schon viele Parallelen. Mhm. Für mich war das auch eine Sekundensache zu verstehen, habe ich gerade genug Zeit, mich in Sachen, das ist ja, ich glaube, das weiß ja jeder, der mich kennt, weiß es, ich entscheide immer, habe ich Zeit, habe ich Geld. Und ich hatte
ja, genau.
super wenig Zeit, aber Geld zur Verfügung und habe dann ja. gedacht, okay, wenn du nicht in dich investierst und du hast die Mittel da, was versprichst du dir denn davon? Ne? Wie, natürlich kannst du alles, was, ne, was ich Leuten beibringe, wahrscheinlich auch, was du Leuten beibringst, kann man alles nachlesen. Man kann sich in eine Uni einschreiben, sich das beibringen oder beibringen lassen, wie auch immer. Ich glaube, für mich war aber die Frage, habe ich genug Zeit? Und die hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl wirklich, die Zeit verrinnt gerade und ich mache gerade nichts und wollte tatsächlich auch irgendwann mal sagen, so weißt du was, ich mach das jetzt einfach mal. Und wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, habe ich natürlich hier und da mal in, hier sagt man schon, einen Rechner mir gekauft. Ich habe ja auch mit Cubase gearbeitet und Logic und so, ne? Mhm. Und habe mir vielleicht hier und da mal ein Instrument geholt, aber so richtig zu investieren in über den Tellerrand hinauszugehen und zwischen diesen normalen Auftritten auch mal mehr zuzulassen und eine Vision überhaupt zu haben und zu träumen, wo will ich eigentlich hin? Das hat bei mir tatsächlich da Klick gemacht, ne, wo ich gemerkt habe, krass, das hast du noch nie im Leben gemacht.
Ja, also ich hab inzwischen einen tollen Namen gefunden für das, wie ich Entscheidungen treffe.
Mm. How is it?
Willst du ihn hören?
Ja, bitte.
Und zwar, es ist, also ich nenne es die Fixstern-Theorie.
Die Fixstern-Theorie, okay.
Ja, also das Theorie ist überhaupt nicht korrekt benutzt, aber irgendwie ist es, also es geht darum, ich habe einen Fixstern, ja. Und ja. Also, genau, was mit dieser Trennung passiert ist, ist, dass mein Fixstern, nämlich meine Beziehung, weg, also untergegangen ist, ja, explodiert, Supernova, weg, ja.
Klar.
Und dann war ich erstmal eine Zeit lang ohne einen Fixstern und habe einfach irgendwie so vor mich hingetan und war sehr im Präsens. Was auch eine super geile Zeit war, weil wann ist man mal wirklich so richtig im Präsens über einen längeren Zeitraum?
Ja.
Das war sehr schön und sehr, also verantwortungslos im besten Sinne, ja. Also weil man einfach, ich habe halt irgendwie meinen Job weitergemacht, also halt meine Agentur einfach und habe währenddessen das Album geschrieben und es war eine sehr, sehr, also sehr, sehr präsenslastige Zeit, weil ich mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie es weitergeht, weil mir klar war, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich die Vergangenheit abschließen kann. Und dann irgendwann, als es mir dann besser ging, habe ich festgestellt, ja, warte mal, aber tatsächlich, also es fehlt immer noch etwas und zwar ein Fixstern. Und genau, mit der Pandemie ist dann gleichzeitig noch ein anderes krasses Projekt gestartet. Das war auch eher Zufall und zwar habe ich mit einem Haufen Leuten ein Computerspiel geschrieben.
Nein.
Ja, genau. Und das ist im letzten September rausgekommen auch. Also das war jetzt wirklich die letzten anderthalb Jahre, war das auch ein massives Projekt von mir, wo ich sehr viel Zeit auch reingebuttert habe.
Wie heißt
der
das?
Musik. Heißt Totgeschwiegen Kapitel 1. Kann man auf Steam kaufen.
Oh, wie cool.
Ja, wir haben jetzt auch gerade eine Förderung bekommen, mit der wir den zweiten Teil entwickeln dürfen. Also das ist richtig, richtig geil. Ja, ja. Also das ist total cool. Da geht's auch richtig vorwärts. Genau. Es war dann tatsächlich so, dass ich 2020 sowohl Musik als auch das Game als auch meine Agentur Vollgas betrieben habe und auf dem besten Weg in den Burnout war. Und 2021 ist mir das dann ja nicht auf die Füße gefallen, aber ich habe einen Warnschuss bekommen und zwar in Form von Feedback aus dem Game-Team, dass sie gemeint haben, naja Julia, du kannst nicht die ganze Zeit sagen, du machst es. Und dann aber halt einfach einen ganz anderen Zeitplan. Also es hat einfach nicht gepasst so. Also ich habe versucht, was zu machen, aber habe dann halt einfach nicht in der Geschwindigkeit liefern können, die gefragt gewesen wäre. Also es kam irgendwie zu einem Konflikt und ich war einfach nur noch gestresst so die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich komme bei allem nicht hinterher, bei der Musik nicht, beim Game nicht. Und die ganze Zeit habe ich so einen Satz gesagt und das habe ich selber gar nicht gemerkt, bis dann eine Freundin von mir mich darauf aufmerksam gemacht hat. So, du sagst die ganze Zeit, eigentlich will ich ja Musik machen.
Mhm.
Warum machst du es denn dann nicht?
Mhm. Ach, wie lustig. Ich muss gerade lachen, ja. Weil meine beste Freundin hat das auch irgendwann mal gesagt und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber die spricht auch immer Themen, so sensible Themen immer so an. Pass auf, und zwar sagt die, Mariana, ich muss dir was sagen.
Ah, geil.
Das ist so süß, weil ich dann immer weiß, okay, die will mir nicht wehtun und spricht dann Themen halt so an. Und die hat mir auch gesagt irgendwann, die so, ja, Marianne, du redest immer davon, du willst Musik machen, aber irgendwie gefühlt bist du nie im Studio. Du schreibst gar nicht mehr, du erzählst gar nichts mehr Neues. Und deshalb, ich musste gerade darüber nachdenken, dass es bei mir auch so war.
Mhm. Ja, genau. Also auf jeden Fall war das dann auf einmal so deutlich, dass ich mich selbst sidetracke mit anderen Sachen.
Mhm.
Und dass das daran liegt, dass ich keinen Fixstern habe, dem ich alles unterordne. Und was ich dann angefangen habe tatsächlich, in dem Prozess gesagt, okay, angenommen der Fixstern ist die Musik, ja, dann muss alles, was ich in meinem Leben mache, der Musik dienen. Ja? Und im Prinzip, wenn neue, weil ich bin sehr begeisterungsfähig, also ich habe dann auch mal Lust auf neue Projekte und stürze mich auch, da voll rein, genau, und dann merke ich erst so, oh, dann fallen andere Projekte runter und das kann ich aber auch nicht akzeptieren.
Mhm.
Und ich muss quasi anders an die Sache reingehen und was ich inzwischen mache, ist einfach tatsächlich ein bisschen so wahrscheinlich das Marie Kondo-Prinzip, does this spark joy?
Also, aber es stimmt, aber
ja,
es stimmt.
Einfach dieses so dient dieses neue Ding der Musik?
Mhm.
Wenn ja, dann darf ich es machen. Mhm. Wenn nein, dann muss ich die Frage stellen, kann ich es nebenbei machen? Und wenn ich das wieder verneine, dann mache ich es nicht. Ganz einfach.
Es ist erschreckend, ich mache das genauso, also ohne daran tatsächlich an Marie Kondo zu denken. Aber bei mir ist, ich liebe zum Beispiel Sportarten ausprobieren. Ne? Und ich bin ja bei Urban Sports und du kannst ja da, keine Ahnung, halt überall alles Mögliche machen. Und weil ich halt genau weiß, wie ich bin. Und ich habe ein halbes Jahr, hier sag mal schnell, Ballett getanzt zum Beispiel, weil ich Swimming machen wollte, voll. Und ich merke dann immer so an so einem Punkt, okay, jetzt bist du an einem Niveau, da müsstest du eigentlich mehr Zeit investieren. Und dann frage ich mich auch immer, möchtest du das gerade? Kannst du das? Und ich arbeite nach so einem Stundenplanprinzip und das überarbeite ich ganz, ich glaube, zweimal im Jahr. Ne? Gucke ich mal, passt das noch? Und wenn ich dann sehe, was ist alles natürlich mit Farben irgendwie ausgewählt und Sport ist bei mir blau. Und wenn ich sehe, okay, wenn ich das und das einbinde, überwiegt blau und grün ist meine Farbe für Musik, ne? Also alles, was mit Tontechnik oder Produzieren oder Komponieren zu tun hat, ist grün. Und wenn ich dann merke, blau wird mehr, dann weiß ich schon, okay, da ist etwas aus dem Gleichgewicht, weil der Fokus muss Musik sein.
Mhm. Ja, interessant, sehr interessant. Mhm. Ich mache das auch mit Stundenplänen arbeiten. An die halte ich mich dann meistens einen relativ kurzen Zeitraum und dann nicht mehr. Aber also es gibt tatsächlich, also ich habe dieses Jahr auch noch ein sehr interessantes Buch gelesen, was mir auch geholfen hat, das ein bisschen einzufangen. Und zwar heißt es, du musst dich nicht entscheiden, wenn du 1000 Träume hast. Und da geht es um Scanner-Persönlichkeiten.
Was heißt das? Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
Ja, ein Scanner ist eine Person, die nicht ein Interesse hat oder ein paar wenige, sondern ganz, ganz, ganz viele.
Mhm.
Und eben regelrecht einfach auch durch Interessen durchscannt oder durch alles, was es so gibt. Ja? Das sind eben so Menschen, die 1000 Sachen schon gemacht haben und 1000 Sachen machen und alles, also in den verschiedensten Ausprägungen. Also am ehesten noch vielleicht durch das Wort echte Generalisten einzufangen. Mhm. Ja? Das sind selten Spezialisten. Mhm. Also Goethe zum Beispiel hat einen klassischen Scanner-Lebenslauf, weil der ist ja nicht nur Dichter, sondern der ist ja Arzt gewesen oder vielleicht war es auch Schiller. Also damals auf jeden Fall, also vor der Industrialisierung, super interessant, vor der Industrialisierung waren Generalisten die am höchsten geschätzten Personen in unserem westlichen Kulturkreis, weil sie eben, also das ist ein Arzt und der kann dichten und dann machen sie wahrscheinlich noch irgendwie Chemie und Bildhauen und was weiß ich. Also das sind so die Profile, die, also oder die ganzen Philosophen in der griechischen Antike sind alles Generalisten, ja. Die haben Mathe gemacht und ein bisschen Philosophie und Theaterstücke geschrieben und also ich meine, solche Persönlichkeiten findest du ja heute kaum noch. Ja?
Es ist ja heute auch in der Gesellschaft nicht geschätzt, dass man so ist.
Genau, und das kommt aus der Industrialisierung und das finde ich hochinteressant, weil mit dem Zeitpunkt, ab dem Arbeitsschritte auf einmal in kleinere Schritte unterteilbar wurden und die Leute in die Lage versetzt wurden, sich auf einzelne Arbeitsschritte zu spezialisieren, ja, die sind natürlich viel, viel wertvoller für so ein industrialisiertes Gesellschaftskonzept. Also Das klassische Beispiel, lustigerweise, für eine Spezialisierung sind Musiker tatsächlich. Weil, ja klar, die fokussieren sich auf ein Instrument,
stimmt,
das sie studieren.
Ja.
Genau.
Stimmt.
Genau, finde ich ganz witzig, weil also trifft für mich halt überhaupt nicht zu. Also ich kann Klavier spielen und also konnte ich vor allem mal besser als jetzt. Also ich habe das halt mit dem Abitur dann halt auch irgendwie sein gelassen, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Und normalerweise sind ja Musiker wirklich sehr, sehr treue Seelen und bleiben ihren Instrumenten auch treu. Genau, und spezialisieren sich. Und andere Spezialisten sind eigentlich alle Ingenieure oder viele Ingenieure,
stimmt,
die sich dann auf ein bestimmtes Bauteil spezialisieren zum Beispiel. Ja. Es gibt auch Erfinder, ja, die sind nicht spezialisiert. Das sind krasse Leute einfach, ja, die haben so ein Ding. Und viele Unternehmer eigentlich sind auch keine Spezialisten, sondern eben eher Generalisten. Aber auch jemand wie Steve Jobs ist eigentlich ein Spezialist gewesen. Also ich finde es hochinteressant, das Ganze einfach in diesem Industrialisierungskontext zu sehen. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo meiner Meinung nach aus dem Deutschland der Dichter und Denker ein Deutschland der Ingenieure wurde.
So.
Ja. Also das passt ganz gut ins 19. Jahrhundert. Das passt, also in meiner Welt passt es sehr gut zusammen. So.
Ja,
und dementsprechend kann ich mit meiner Generalistengeschichte durchs Raster im 21.
Ja, wobei ich überlege gerade auch in meiner Automotive-Zeit, ne? Ich hatte schon ein Gespräch, wo man mir auch ganz klar gesagt hat, hey, es wäre ganz cool, wenn du weiterkommen willst, dass du das und jenes und welches auch nochmal die Abteilungen abklappst. Ne? Das heißt, wenn du eine Ebene höher gehst, musst du ja schon ein Stück weit Generalistin werden,
ja,
um zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen. Das heißt, irgendwo ist es ja auch ein Widerspruch, wenn du halt Unternehmerin bist oder Managerin werden willst oder was auch immer, ist ja wurscht, welche Sparte wir gerade reden, ne? Aber dass du eben da verstehen musst, wie funktioniert das. Ne? Außer du bist Unternehmerin und hast mehrere Leute für spezielle Aufgaben, musst du aber trotzdem auch verstehen, gerade Steve Jobs ist ein gutes Beispiel, der wahrscheinlich gesagt hat, ich will, dass Sachen simpel sind und davon bin ich ein großer Fan, Sachen sollten simpel sein, intuitiv und so weiter und so fort. Aber wie vermarktet man das? Na, da hat er wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ne, ich kenne sein Lebenswerk nicht oder seine Biografie nicht, ob er jetzt gesagt hat, ich weiß, wie ich das vermarkten möchte, ich habe da eine Vision, oder ob er halt Leute da hatte, die das gemacht haben. Ne? Aber ich glaube, je mehr du verstehst, wo du hin willst, was du dafür brauchst, kannst du entweder auch da nach meinem Prinzip sagen, hey, ich habe Geld, ich habe Zeit, ich bringe mir das selber bei, weil heutzutage ist es ja easy, Sachen sich anzueignen. Ne? Du brauchst ja bei YouTube nur irgendeinen Begriff einzugeben und du kannst alles lernen, was du lernen möchtest, ob Sprachen sind oder. Und ich glaube, dass das schon mit Spezialisierung ein Thema ist, was uns eingrenzt. Aber ich glaube schon, je höher du hoch möchtest, brauchst du schon auch einen Blick für andere Bereiche.
Ja, schon. Nämlich einen betriebswirtschaftlichen Blick. Und das ist für mich die große, für mich die große Diskrepanz zwischen dem, wie Leute ausgebildet werden, nämlich zu Spezialisten teilweise, und wie es dann aber auf der Karriereleiter eigentlich weitergeht, ja. Also, und auch nicht jeder ist irgendwie zum Generalisten gemacht, das sind tendenziell schon eher weniger Leute, ja. Und also man hat ja auch eben dieses, ach, das hat einen so lustigen Namen und ich habe ihn vergessen. Es gibt ein Syndrom, dass du irgendwann in der Karriere an einen Platz aufsteigst, indem du nicht mehr kompetent bist, also sprich nicht mehr gut bist, das heißt, du kommst nicht weiter, du kannst aber auch nicht zurück, weil das würde ja mit Gesichtsverlust und weniger Geld und so weiter einhergehen. Und das passiert fast allen, und deswegen finde ich, so hierarchische Konzepte in Firmen auch müssen unbedingt überdacht werden, weil du einfach teilweise einfach du landest in Positionen, in denen du nicht mehr kompetent bist, weil du in vielen Fällen die Führungskompetenz nicht hast oder vielleicht auch einfach nicht die Person bist, die so veranlagt ist, sondern eigentlich bist du ein krasser Spezialist und solltest eigentlich auf so einer Position sitzen, weil du da einfach dein Potenzial viel mehr ausschöpfen kannst. Genauso wie Generalisten. Also ich habe mich immer mit Einstiegsjobs extrem schwer getan, weil ich halt so eine Klappe habe und so einen Führungsanspruch auch habe, dass ich mir halt einfach ungerne was sagen lasse, vor allem wenn ich jemanden nicht als kompetent erachte. Und also ich bin wahnsinnig angeeckt in so klassischen Strukturen, in der Schule auch, in der Uni immer und in Angestelltenverhältnissen sowieso. Also das war immer, wenn mein Chef nicht maximal tolerant für meine große Klappe und für meinen Drive, auch Sachen selber zu gestalten war, habe ich ein Problem bekommen. Und genau, also Leute wie ich in so einen operativen Spezialisten-Entry-Level-Job reinzutun, ist schwierig. Ja? also mir blieb eigentlich nur die Selbstständigkeit, so gefühlt. Mhm. Also damit ich selber nicht unglücklich bin, ich hätte natürlich auch andere Jobs machen können. Also man hat immer die Wahl so, aber ja, genau. Mhm. Also das ist irgendwie so ein bisschen etwas, was ich einfach für mich dieses Jahr einfach gelernt habe. Eben, ich muss mich dazu zwingen, zumindest zu priorisieren. Mhm. Und damit halte ich mich aus der Bredouille draußen, wenn es eben um lauter tolle neue Sachen geht, die ich irgendwie anfangen möchte. Ja? Mhm. Sondern also der Fixstern ist für mich aktuell, ich will dieser künstlerischen, musikalischen Karriere eine ernsthafte Chance geben, trotz Corona, was das Ganze sehr, sehr schwierig macht, also auch teilweise das durchzuhalten, psychisch. Aber das ist die aktuelle Priorität. So. Mhm. Und dementsprechend werde ich jetzt nicht parallel versuchen, ein großes Website-Projekt an Land zu ziehen, das mich zufriedenstellend finanzieren würde. Mhm. Sondern der Fokus bleibt weiterhin. Du bleibst jetzt einfach in der Geringverdienerlage, in der du aktuell bist, und ziehst es durch, bis du irgendwann tatsächlich keinen Atem mehr hast. Und dann habe ich natürlich jetzt ein sehr bequemes Fallback-Kissen, weil natürlich mit diesem ganzen Webdesign und dem Texter-Dasein hast du halt, also es gibt ja einen unglaublichen Bedarf an Leuten wie mir. Also ich werde auf jeden Fall wieder irgendwas finden, wenn ich diesen Traum aufgebe. Mhm. Aber ich möchte ihn nicht aufgeben. Und hätten sie jetzt nicht wieder alles zusperren müssen, dann, also ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall.
Also grundsätzlich habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten vor allem auch noch mal ein paar Weichen entscheidend gestellt habe, dass ich eigentlich tatsächlich woanders, eine andere Richtung einschlage aktuell, die nichts mehr mit der klassischen Webagentur zu tun hat.
Mm. Ja, ich glaube, man muss so seinen Weg auch finden, zu sagen, also für mich, ich sehe das ja ähnlich, ich wollte mich nicht in der Lage sehen, irgendwann mal zu sagen, hätte ich doch mal probiert. Ne? Mhm. Ich glaube, ich sage auch immer meinen Klientinnen, das ist der Satz, der mich total antreibt, zu sagen, weil ich das so oft gesehen habe in meinem Leben. Ganz viele MusikerInnen, die super talentiert waren. Es fehlt da ja nicht an Talent. Das ist ja eigentlich, und wenn man das versteht, es geht nicht darum, dass du keine coole Musik machst. Es geht nicht darum, dass du kein Publikum hättest, sondern es geht wirklich darum, wie kriegst du es an den Mann? Das ist ja das einzige Ding, ne? Ja. Das man verstehen muss. Und ich glaube, und deshalb finde ich das auch so wichtig, wenn man daran geht, zu sagen, was ist mein Ziel? Und ich hatte nämlich eine Klientin, die ganz viel nehmen, also die ähnlich, ne, wie wir auch super gerne viel macht. Und ich habe ja irgendwann auch die Frage gestellt, ich so, bringt dich das in deinem Ziel weiter? Also brauchst du es, ne? Musst du diesen Job jetzt machen, weil du das Geld brauchst, oder machst du das, bringt es dir irgendetwas in deinem Ziel? Da hat sie gesagt, nee, ich mache das just for fun. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, okay, das ist, und das kenne ich ja von mir, prokrastinieren, sich selber sabotieren, damit man eben da nicht weiterkommt, um sichtbarer zu werden oder halt zu versagen, in Anführungsstrichelchen, ne? Weil es ist halt ein bequemerer, oder es ist ein Ausstieg in dem Moment, in dem du deinem Traum ja nicht die Chance gibst, die dieser Traum verdient. Und don't get me wrong, bei mir ist das ja auch immer wieder hin, 3 Schritte vor, 3 Schritte zurück und so weiter und so weiter. Ne? Ich glaube, das kennt auch jeder, dass es leider kein gerader Weg ist, den man da geht und einige Rückschläge auch hat. Aber man merkt, wenn man dieses Mindset irgendwann mal adaptiert, mache ich es gerade, weil ich mich sabotieren möchte, oder brauche ich diesen Job, um halt meine Miete zu zahlen? Und das ist etwas, was ich ganz, ganz krass unterschreibe, ist ein Ziel zu haben. Fixstern finde ich ein super, super Begriff, den werde ich mir vielleicht klauen.
Ja, gell? Ja, gerne. Ja, ja, das ist Open Source, free to share, ja. Auf jeden Fall.
Finde ich richtig gut. Aber ich wollte noch ein bisschen auch über deine Musik sprechen, was mir nämlich an was ich bei dir, als ich dich kennengelernt habe, was ich richtig cool fand, bevor ich auch wusste, wie du klingst, also wie deine Musik klingt, habe ich gelesen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Music for Misfits.
Ja.
Und das finde ich so einprägsam. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du damit meinst und wie du da hingekommen bist zu dem Namen?
Ja, klar. Wie fange ich an?
Gute Frage.
Ja. Genau. Es geht im Prinzip darum, dass ich glaube, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die oft das Gefühl haben, dass sie irgendwie nicht so richtig reinpassen.
Mhm.
Also das knüpft perfekt an dieses Thema an mit den Scannern und und den Spezialisten einfach. Ja, also eine Gesellschaft, die Spezialisten favorisiert, ist für Generalisten schwierig, weil man immer wieder einfach damit konfrontiert ist, dass man nicht so richtig reinpasst in vielen Situationen. Und ja, für mich ist Erwachsenwerden eigentlich unter anderem eine Nische zu finden, in der man passt.
Oh ja.
Und dementsprechend fühlt man sich ja als pubertierende Person oder auch als junge Erwachsene, also ich muss auch sagen, meine 20er und auch meine frühen 30er waren definitiv auch noch mit vielen identitären Prozessen auch
definitiv
belastet,
bei mir auch.
Ja, oder angereichert, je nachdem. Man fühlt sich einfach sehr lange als Misfit und also man fühlt sich eigentlich als Misfit, ja. Also ich bezeichne diese Phase im Leben als Misfit. Und für diese Momente möchte ich Musik machen oder für diese Prozesse oder für Menschen, die sich, also im Endeffekt natürlich auch für mich selber, ich meine, die Musik, die ich mache, dient natürlich auch mir selbst, ja, einfach, ich möchte mit dieser Musik einen Raum erschaffen, in dem wir dazugehören, ohne Kompromisse machen zu müssen. Mhm. Also, wenn du meine Musik hörst, dann hat der Alltag Pause und du kannst dich allen Emotionen, die jetzt nicht auf dem super Happy Candy Spektrum angesiedelt sind, darfst du dich einfach hingeben und die ausleben. Ja, also in meiner Musik geht's nicht um, dass ich gerade die Liebe meines Lebens kennengelernt habe, sondern darum, dass ich sie verloren habe. Mhm. Oder es geht darum, dass ich, dass mir die Welt zu viel ist und ich einfach mal einen Pauseknopf brauche. Oder es geht darum, dass ich Dinge vermisse und dass mir Sachen fehlen und genau, und das alles auf einer, also ich hoffe nicht zu sehr auf einer politischen Ebene, auch wenn dieser Misfitism, so wie ich die Bewegung für mich selber nenne,
finde ich wunderschön,
natürlich auch eine politische Dimension hat, weil in einer patriarchalen Gesellschaft wird die Hälfte der Bevölkerung diskriminiert und dementsprechend ist diese Hälfte der Bevölkerung automatisch Misfit. Und wenn man das Ganze noch weiter aufmacht, in einer patriarchalen Gesellschaft sind eigentlich 100% der Menschen Misfits, weil auch die Männer unter diesen Strukturen leiden.
Natürlich, definitiv.
Genau, und dementsprechend ist meine Musik unter diesem Gesichtspunkt für alle. Es kommt halt drauf an, ob man halt Bock auf melancholischen, düsteren Elektro hat. Das ist das ist wieder eine Geschmacksfrage einfach.
Ich schon. Ich glaube tatsächlich, mein bester Freund war vor ein paar Wochen bei mir. Wir haben abends gejammt, ne? Und ich habe irgendwie, als wir fertig waren, ein bisschen Musik angemacht, ne? Und haben Tee getrunken, gequatscht. Und dann hat er mich gefragt, hörst du jemals glückliche Musik?
Ja, das kenne ich. Mein Vater sagt immer, das ist so schöne Musik, die du da irgendwie mir empfiehlst, wenn ich ihm irgendwelche Bands empfehle. Ja. Aber wieso habe ich immer das Gefühl, dass ich mir danach die Pulsadern aufschneiden will?
Aber es ist bei mir genauso. Und dann habe ich wirklich überlegt, ich glaube, es gibt so einmal, zweimal im Jahr, wo ich zum Beispiel Salsa mal anmache oder so. Weil ich war ja in Kuba und irgendwie ist das noch drin, so dass ich mal Bock habe, quasi darauf zu tanzen oder so. Aber das ist überhaupt, es gibt mir kein gutes Gefühl. Leute verwechseln das ja auch mit Traurigkeit.
Ja.
Ne? Ich glaube, wenn man melancholische Musik hört, dann denkt man, okay, die ist dauertraurig. Aber das ist es ja gar nicht. Ne? Das ist
nein. Da gibt es eine Studie dazu. Es gibt eine Studie dazu, Leute, die traurige Musik hören, sind mitnichten traurig, sondern das ist psychologisch erforscht, dass Menschen, die einen Hang zu melancholischer Musik haben, ein ausgeprägtes Empathievermögen.
Auf jeden Fall.
Weil
ich glaube, bei mir habe ich das gemerkt vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, weil ich höre ja Hip-Hop nach wie vor.
Es ist nach wie vor auch
mein Lieblingsgenre. Und tatsächlich, wenn ich wütend bin, ne, oder wenn ich irgendwie richtig aggressiv bin, ist das mein Katalysator.
Ja,
dann gehe ich joggen und pack mir dann ne schlimmsten, derbesten Hip-Hop rein.
Geil,
und rein. Und ich brauche das. Und das ist so, glaube ich, auch der Katalysator dieser Melancholie, das einfach rauszulassen, wenn man aktiv gerade selber nicht schreibt. Ich finde, das hat so eine sehr beruhigende Wirkung
auf mich. Ja, natürlich. Also das ist ein emotionaler Katalysator für mich
voll.
Auch. Und in traurige in trauriger Musik kann ich Emotionen verarbeiten, die ich in meinem Alltag nicht anfasse.
Ja.
Also das hat, okay, ich bin eventuell auch einfach ein bisschen manchmal ein bisschen drüber. es gibt durchaus Bands, in die ich mich auch regelrecht reinsteigere dann irgendwann sagen muss, okay, du hörst dieses Album jetzt 3 Wochen nicht, damit du mal wieder ein bisschen klarkommst einfach. Ja, das kann nicht sein. So. Ja. Also da gibt's so die ein oder andere Band, die das durchaus kann. Ja. Genau, aber also bei mir, so meine Lieblingsmusik ist ja eigentlich Metal.
Oh, also, interessant. Mm-hmm.
Also ich komme aus der Metal- und aus der Gothic-Szene. Also es hatte beide, also genau, düsterer Elektro ist eben der eine große Part meiner subkulturellen Identität und der andere ist Metal. Und das ist bekanntermaßen ja eine sehr, sehr gute Musikrichtung, um Wut zu katalysieren.
Aber hallo.
Genau, und das hat mir in meiner Jugend und auch also bis heute, immer nur von meiner Jugend, völliger Quatsch, bis heute irgendwie ist es ein absoluter, also Befreiungsschlag für mich. Also ich war vor 2 Wochen, bin ich ja extra nach London bzw. Birmingham geflogen für ein Konzert meiner aktuellen Lieblingsband, die eine Metalband ist.
Wie heißen die?
Und Sleep Token.
Sleep Token, oh, ich höre mich gleich mal an.
Die sind so geil. Oh, die sind so gut. Vor allem, das ist einfach Pop mit Progressive Metal. Also es ist wirklich extrem zugängliche Musik, wenn man einen Hang zu melancholischer Musik hat. Also das ist überhaupt kein wüstes, primitives Geschrei, sondern das ist wirklich ganz, ganz, ganz intelligente Musik und fantastisches Songwriting und die ganz großen Gefühle. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf dem Konzert heulen sehen. Gestandene Metal-Männer. Alle am Flennen. Oh, alle, ja. Also auch weil schön. Die Texte so gut sind auch, ja. Also und zwischendurch dann halt einfach wieder ein Moshpit einfach, in dem wirklich auch alle, du hast richtig gemerkt, also auch eben wie alle da so 2 Jahre Corona mal irgendwie rausgelassen haben. So, es war für mich die erste Metal-Show seit 2 Jahren so und das war ein unglaubliches Gefühl einfach, ja. Mm. Also einfach auch dieser Seite meiner Emotionen auch wieder einen Zugang geben zu können, das hat mich sehr, hat mich sehr bereichert in dem Zeitpunkt, ja.
Ja, ja, das glaube ich. Musik ist was Tolles, ja. Ich glaube, ich merke ja auch zum Beispiel, dass wenn du selber deine Musik produzierst oder komponierst, es ist eine ganz andere Ebene, weil du bist dann du, hundertprozentig. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich auch immer bei mir entdecke, dass wenn ich alleine schreibe und mit niemandem co-schreibe oder mit niemandem komponiere, das ist ein ganz eigenes Ding dann. Ne? Und das macht es auch so faszinierend, wenn ich dann Leute kennenlerne, die gerade ihre Anfänge haben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich immer so ein Gefühl von, ihr wisst gar nicht, wie toll das ist und wie spannend und... Und vor allen Dingen, ich glaube auch, wie einfach das ist, ne?
Ja.
Und ich merke auch bei das, wenn ich Leute kennenlerne, damit anfangen, ist ja die Hürde, erstmal sich damit zu beschäftigen. Die zweite Hürde ist dann, Sachen zu kaufen. Und die dritte Hürde ist dann wirklich, damit umzugehen. Mhm. Und ich merke ganz, so spätestens bei der dritten Hürde ist man dann so drin und will dann, aber irgendwie schreckt man dann wieder zurück aus Angst. Ich glaube, aus Angst halt nicht gut zu sein oder was falsch zu machen. Und ich finde es immer ganz lustig, weil ich gesagt habe, hey, ihr könnt nichts falsch machen und selbst wenn, es kriegt kein Mensch mit.
Kriegt niemand mit.
Ja. Es kriegt niemand mit. Wenn du niemandem erzählst, hey, übrigens, ich bin ab jetzt Produzentin und ich plane mein Album selber aufzunehmen oder, dann wird das kein Mensch erfahren, ob du dafür 3 Monate oder 4 Jahre gebraucht hast. Das ist ja dein krasses Ding. Und, weil wir kommen jetzt so langsam auch zum Abschluss, wollte ich dich nämlich noch eine Sache fragen. Wenn du zurückblickst, weil du hast jetzt natürlich du bist ja in die Produktion reingerutscht, in eine sehr, sagen wir es mal, einen sehr einfachen Weg, nicht im Sinne von, dass es einfach für dich war, sondern einfach, es wurde dir vorgelebt und für dich war das natürlich. Ne? Es war jetzt nichts, wo du gesagt hast, ich muss jetzt viel Geld in die Hand nehmen und muss an einen anderen Ort, sondern es war zu Hause. Es war wahrscheinlich für dich ein ganz intuitives Ding dann irgendwann mal. Aber du wirst ja sicher Leute begegnet sein in deiner Zeit, die halt anfangen und du merkst ja auch, mit was sich Leute da rumschlagen und ärgern und welche Hürden man da hat, aber du mit deiner Erfahrung, was glaubst du, wenn du jetzt das jüngere Ich wärst, welchen Rat würdest du sagen, wenn es um Musikproduktion geht, welchen Tipp würdest du jungen Menschen geben oder Menschen, die halt jetzt gerade jung angefangen haben, wie sie an Musikproduktion rangehen?
Sich nicht wahnsinnig machen lassen durch irgendwelche Verkaufsangebote für völlig überteuerte Plugins.
Oh, also, ja, das stimmt.
Also, ich habe immer das Gefühl, dass mit Musikproduktion wird ein unfassbares Geld gemacht und auch mit Plugins und mit extra Synthesizern und so weiter. Es wird unglaublich viel Geld damit gemacht und die haben alle zu einem gewissen Zeitpunkt in deiner Karriere als Produzentin auch eine Berechtigung, wenn du einfach so spezifische Anforderungen hast, dass zum Beispiel ein Standardkompressor in Ableton nicht mehr ausreicht. Ja, ich kann mir persönlich, aber ich bin auch weit davon entfernt, ein Profispezialist im Mixing zu sein. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ein Ableton-Kompressor nicht ausreicht. Aber es gibt extra Kompressoren, die Leute kaufen. Selbe ist mit Reverb-Plugins. Es gibt Milliarden von Reverb-Plugins. Man kann eine Kohle ausgeben und dann kommen wir, ja, das ist der Branchenstandard und das ist alles Bullshit, ja. Sondern was man braucht am Anfang, ich habe meine erste EP mit Cubase Lite geschrieben. Also, da ist nichts extra, gar nichts, ja. Ich habe ein bisschen an den Sounds rumgeschwurbelt, aber da habe ich auch kein Geld ausgegeben dafür, sondern ich habe mit einer Lite-Version angefangen und habe damit eine komplette EP produziert und diese Lite-Version hat völlig dafür ausgereicht, zu lernen, wie man einen ASIO-Treiber domptiert, ja, oder generell, wie einfach, was MIDI ist, wie MIDI funktioniert, was der Unterschied zu Audio, also diese ganzen Producing-Grundlagen, ja, dafür musst du keine Kohle ausgeben. Also, das ist wie beim Mountainbiken, das ist ja so eine andere Passion von mir, dass ich sehr gerne Mountainbike. Ich habe das auf einem sogenannten Hardtail gelernt, also sprich nur vorne eine Federgabel und hinten nichts und noch ein Rad davor hatte überhaupt keine Federelemente und ich bin trotzdem Trails damit gefahren. War es anstrengend? Ja. War es definitiv sauschwer und ich hätte es mir deutlich leichter machen können? Definitiv, ja. Aber ich war trotzdem angefixt, ja, und habe erstmal mit richtig beschissenem Material einen Zugang zu diesem Sport zu finden. Und als ich ihn dann hatte und wusste, das ist eine Passion, die mich die nächsten Jahre nicht verlässt, erst dann habe ich angefangen, habe ich ein Geld in die Hand genommen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir ein Rad, mit dem ich weitermachen kann einfach. Und das ist beim Producing genau das Gleiche. Ich habe mit einer Lite-Version angefangen, dann war die EP fertig, dann habe ich mir eine Vollversion von Cubase geholt und parallel noch eine für Ableton, weil ich dann festgestellt habe, ich brauche jetzt was für mein Live-Setup und das habe ich. Mein erstes Live-Konzert, also mein virtuelles Konzert, habe ich mit Ableton 7 gemacht, mit einer gecrackten Version von meinem Ex-Freund.
Also, du meinst mit einer
vollbezahlten Version von meinem Ex-Freund, die aber zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie 8 Jahre alt war oder so, ja. Also habe ich auch erstmal kein Geld ausgegeben und es hat niemand gemerkt, es hat keiner gemerkt, niemand hat irgendwas gemerkt, ja. Und das ist das Ding, also es braucht weniger Geld, als man glaubt, ja. Also auch mein Recording-Equipment, also ich habe hier keine High-End-Geschichten rumstehen. Also ich habe natürlich Zugriff auf das School of Rec Studio, in dem sind sehr gute Mikrofone und mehrere tausend Euro teure Signalstrecken. Also zum Vocal-Recording gehe ich dann dahin und habe dann natürlich einen sehr guten Deal. Deswegen, da funktioniert halt gerade mein Netzwerk, aber man kann einfach, Jacob Collier hat seine Karriere aus seinem Schlafzimmer gestartet und der Typ ist ein Genie.
Ja. Ich meine, Alicia Keys auch. Alicia Keys hat, ich glaube, sogar ihre ersten 2 Alben in einem Apartment von sich mit ihrem damaligen Partner produziert. Ich habe letztens ihre Biografie gelesen, dachte mir, Wahnsinn. Also wenn man sich das anhört, denkt man immer, wow, man braucht super teures Equipment. Und auch bei meinen Workshops erzähle ich auch ganz oft von einem Mikro, womit Amy Winehouse aufgenommen hat, ihr erstes Album oder ihr Debütalbum. Und das kostet, wie teuer ist das? Ich glaube, 200 Euro. Mhm. Also es ist keine 1000 Euro. Und ich glaube, damals, als ich fertig mit meinem Studium war oder noch mitten in meinem Studium, hatte ich ja mein erstes Tonstudio auch aufgebaut. Mit meinem damaligen Partner und habe mir zum Beispiel ein Neumann-Mikrofon geholt. Mhm. Ne? Und dachte, ja klar, muss ein Neumann sein.
Ja klar.
Und was übrigens, und es ist auch total lustig, ich habe ja damals, als es halt noch vor der Pandemie natürlich ging, ne, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, mir ganz viele Mikrofone rausgesucht, gelesen und das war tatsächlich das, was für meine Stimme überhaupt nicht gepasst hat. Aber ich habe halt damals so viele andere Leute produziert, dass ich dachte, okay, du brauchst ein universelles Ding, also holst du das. Und letztendlich war es für meine Stimme und für meine Produktion halt überhaupt nicht gut und geeignet.
Ja.
Und das fand ich so lustig, dass wenn ich heute so drüber nachdenke, das Erste, wenn ich neue Klientinnen habe, sage ich, bitte, 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 so 500 Euro, wenn du einen Laptop hast oder einen Rechner, 500 Euro reicht vollkommen aus. Ihr braucht keinen extra Schnickschnack und irgendwas, sondern das ist wirklich so das, was ihr braucht. Und lustigerweise, ganz viele haben ja das Equipment zu Hause oder zu einem großen Teil. Ne? Und, aber ganz oft ist so der Gedanke, ja okay, aber irgendwann mal ist ja auch durch. Ich so, nee, du kannst ja modifizieren mit einem Filter, whatever, kannst du ja da rummachen ohne Ende und die Sounds ja auch alle ändern, ohne dass du jetzt dafür einen extra neuen Sound brauchst.
Außerdem finde ich, wenn du einen engen Rahmen hast, dann beflügelt das die Kreativität. Also wenn du alle Möglichkeiten hast, dann bist du doch völlig überwältigt und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja? Und wenn du einfach einen Synthi hast, ja, dann ist das alles, was du hast. Und dann machst du da was draus. So, ja? Also inzwischen habe ich, also ich habe einen anderen externen Synthi inzwischen, den Omnisphere, und also den liebe ich so hart. Also das war es definitiv auch wert so. Aber ich war noch lange nicht fertig mit der Standard Cubase Library oder mit der Ableton Library, die ja auch übel ist. Ja. Ja? Und da kannst du ja dann eben mit den ganzen Audioeffekten wirklich so dein komplett eigenes Ding draus machen. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass das ist ja auch so ein Spruch von mir, so, dass wahre Freiheit nur mit klar abgesteckten Rahmenbedingungen überhaupt möglich ist. Ja, weil alles andere ist Chaos, ja. Also wenn du nicht weißt, wo deine Grenze ist, dann weißt du auch nicht, also dann kannst du nicht frei agieren, weil du einfach immer darauf wartest, dass eine kommt. So.
Und ja, ich eher voll, weil ich glaube auch, dass es dann, was hast du eben so schön gesagt, weil das sehe ich auch bei mir, in so meinen düsteren Momenten denke ich auch immer, Gott, das ist so ein Riesenberg in dem Thema. Dann ist es ein Riesenberg da. Und wenn du aber weißt, du brauchst nur eine Handvoll von Sachen, die du halt in der Software findest, ne, mal jetzt abgesehen von, ich rede jetzt nur von Effekten, ne? Und das reicht, dann kannst du dich daran orientieren und erst später mit den Shishi-Effekten rumhantieren, wenn du halt Bock drauf hast. Aber ich glaube, wenn du dann anfängst, das merke ich ja auch immer schon, na, auch früher, als ich mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, in anderen Projekten, die dann anfangen, denken so, Gott, das ist ja, das sind ja Millionen Möglichkeiten, die du hast. Das würde mich ja auch erschlagen, ne, wenn ich mit irgendwas anfange. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, ne, zu sagen, hey, man braucht gar nicht so viele und man hat erstmal eine Spielwiese mit den Basics, die man schon in der Software drin hat. Und die sind ja richtig gut.
Ja.
Also ich, ne, so mittlerweile muss ich echt sagen, da brauchst du überhaupt nicht viel Zeugs. Ja. Und ne, teure Sachen können halt auch Arbeit nicht ersetzen. Und ich glaube, das ist so das Ding, was Leute manchmal denken, wenn ich mir teuren Shishi kaufe, dann macht das die Arbeit für mich, aber du musst ja genau das Gleiche dann einspielen oder kreativ sein. Ne?
Genau, und du brauchst relativ wenig zum Anfang und du kommst damit wahnsinnig weit. Und wo man auch glaubt, dass man Arbeit spart, ist, wenn man irgendjemanden dafür bezahlt, es einem beizubringen. Und da ist ja tatsächlich YouTube, also ein Brunnen ohne, also ein Quell, der nicht versiegt an Informationen. Und zwar wirklich von den allerkrassesten Basics, von wegen, wie fange ich an zu produzieren. Und ja, also ich finde, wenn man dann auch begreift, wann man sich dann jemanden einkauft, der einen weiterhilft. Also es hilft, wenn man davor schon weiß, welche Fragen man überhaupt hat. So.
Voll, ich glaube, für mich ist da, also ich persönlich entscheide halt so, ne, wenn habe ich Geld, habe ich Zeit. So, wenn ich weiß, ich habe jetzt das Geld und ich will das und das dann und dann erreichen, auch da wieder, ne, Fixstern, beziehungsweise was ist so mein Ziel und wann will ich es erreichen? Wenn ich das weiß, dann ist für mich immer die Frage, kaufe ich mir jetzt jemanden ein und gehe die Basics oder bringe ich mir die bei YouTube rein oder schreibe ich mich in der Uni ein? Also du hast ja heute zigtausend Möglichkeiten, Sachen anzugehen. Ne? Es ist halt immer nur die Frage und das ist, glaube ich, etwas, manche Leute arbeiten gerne allein im Selbststudium, andere Leute arbeiten gerne halt in Gruppen, andere Leute brauchen Einzelunterricht. Das ist ja ganz, ganz individuell, wie du an Dinge rangehst, ne, an neue Sachen. Und ich glaube, was ich gemerkt habe, was Technik angeht, ist es halt so ein riesiges, also es scheint wie so ein riesiges Buch mit 7 Siegeln, wo keiner sich groß rantraut. Und ich glaube, wenn man da den Anfang einmal macht und einmal Software anschaltet und einmal aufnimmt, ich glaube, damit hast du schon den ersten, das reicht ja schon mal für den Anfang, ne, dass du erstmal schaust, wie gehe ich damit um und ab da an läuft's.
Ja, voll. Voll. Also ja, sehe ich ganz genauso. Aber ja. Ja, doch, das ist ein gutes Schlusswort.
Super, Jutz, ich danke dir vielmals, dass du heute mein Gast, meine Gästin warst. Mhm. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder. Und ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen hatten viel Spaß heute bei der Sendung.
Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Falls du mehr über MAJN wissen möchtest, trag dich doch gerne im Newsletter ein unter majn-music.com/newsletter1 und du erhältst alle wichtigen Informationen sowie die neueste Podcast-Folge zugeschickt. Falls du Interesse an der Mitgliedschaft hast, schau einfach bei majn-music.com/member rein. Bei Fragen schick mir gerne eine E-Mail. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Alle Informationen findest du natürlich auch unter den Shortcuts. Bleib gesund und danke fürs Zuhören. Deine MAJN.